möchte einfach noch für die Predigt abbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt uns einfach auch bereit machst für dein Reden. Danke, dass du den Martin einfach ruhig machst in dir, dass er sich darf geführt und geleitet erleben durch deinen Heiligen Geist. Danke, Jesus, dass du einfach ein Gott bist, der einfach praktisch auch zu uns redet. Jetzt geht auch dir der Text von dieser Predigtreihe aus dem 1. Petrusbrief. Und ich danke dir einfach für deine Gegenwart und für dein Reden jetzt. Amen.
Guten Tag nochmal von meiner Seite. Den Einzelnen habe ich schon mal am Eingang gesagt. Schön, dass ihr da seid. Ich finde es total cool, dass wir heute dürfen, miteinander wieder unterwegs sein. Und ich nicht nur so mal von leeren Stuhlrängen predigen. Es ist doch ein bisschen schöner, eure Gesichter dürfen zu sehen und dass wir die Zeit auch so dürfen miteinander haben. Ich freue mich. Ein Lehrer von einer 5. Klasse hat sich mal so überlegt, was könnte ich mit meinen Schülern machen? Und hat dann so gedacht, komm, es nimmt mich einmal Wunder, was die Schüler zu Hause machen müssen. Und er hat sie dann so ein bisschen herausgefordert und hat ihnen die Frage gestellt, was tun ihr zu Hause beitragen, so zum Allgemeinen? Dann hat sich zuvorderst vorne ein Mädchen gemeldet, ich bin verantwortlich fürs Abwäschen. Gut, der Nächste. Ich tue den Hund füttern. Nächstes. Ich bin verantwortlich für den Bodenputzen in der Küche. Und so ist es weitergegangen. Eins nach dem anderen hat sie sämtlich gesagt, was sie heim macht. Bis zum letzten in der hintersten Reihe. Der Bursch hat nicht so recht wollen. Und dann hat die Lehrerin nochmal herausgefordert und hat gesagt, du, was machst du zu Hause? Wie hilfst du? Dann hat der Bub kurz überlegt und ganz trocken geantwortet, ich helfe dem, dass ich auf die Seite stand und nicht störe. Ich meine, das ist natürlich auch eine Variante. Die Leute, die im Weg stehen, sind nicht unbedingt förderlich. Das ist schon so. Die Frage ist allerdings, ist das wirklich Hilfe? Ist das Hilfe, wenn man auf die Seite steht und andere arbeiten lässt? Der Hintergedanke hinter diesen Ämtern, hinter diesen Diensten, ist das Wort dienen. Wir dienen einander. Und dienen ist ein totales unpopuläres Wort heute. Hast vielleicht noch nie unbedingt eins gesehen. Ich glaube nicht, dass es eine Gesellschaft gegeben hat, wo dienen wirklich populär war. Aber in unserer heutigen Gesellschaft kommt so der Eindruck, über dienen ist alt. Das macht man nicht. Dienen hat so einen anrüchelnden Ton, Geschmack, so. Nein. Der grosse Komponist Leonard Bernstein ist einmal gefragt worden, welches er fände, sei das schwierigste Instrument zum Spielen. Und dann hat er so überlegt, Herr Bernstein, und hat dann zur Antwort gegeben, ich finde, das schwierigste Instrument ist die zweite Geige. Dann hat der andere so ein bisschen angeschaut und hat dann überlegt, mal, ich habe immer so viele Bewerbungen für die erste Geige. Alle wollen diesen Job, aber die zweite Geige, jemanden zu finden, der mit gleich viel Begeisterung zweite Geige spielt, finde ich fast nicht. Und dabei, wenn alle nur eine erste spielen, gibt es gar keine Harmonie. Dazu braucht es eine zweite Geige. Und jetzt greife ich gerade das Bild von der zweiten Geige auf. In unserer Gesellschaft ist zweite Geige zu spielen nicht so etwas Gutes, oder? Wenn du die zweite Geige bist, weißt du, was bedeutet, oder? Dann kannst du hinten anstehen, dann hast du nicht so viel Gewicht. Und eigentlich sagt der Komponist Bernstein da genau das Gegenteil. Er sagt, hey, auch die braucht es. Weil ohne die könnten die anderen auch nicht. Wenn nicht jemand bereit ist, zweite Geige zu spielen, mal zwischendrin, gibt es keine Harmonie, gibt es keinen perfekten Klang. Und so ist das. Wenn wir nicht bereit sind, einander zu dienen, wird es mit der Harmonie nicht so gut klappen. Das Ganze kommt erst in ein Perfektes rein, wenn wir dienen. Und Regula hat es bereits gesagt, wir sind unterwegs in der Predigtserie aus dem 1. Petrusbrief mit dem Titel Pilgerreise, Leben fürs Ziel. Und unser heutiger Titel lautet das richtige Reiseverhalten. Und ein Punkt aus dem Reiseverhalten, meinte ich, hat mit dienen zu tun. Und Wir werden anschauen, was unser heutiger Text uns dazu zu sagen hat. Wir lesen, oder ich werde euch einladen, wie die Bibel dabei haben, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7. Da ja da sind, können wir auch wieder mit dem Teil arbeiten. Da lesen wir 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir fangen ein bisschen an einer düsteren Ecke an, mit unserem heutigen Text. Wir fangen mit einem Thema an, wo die einen oder anderen nicht so gern haben. Das Ende aller Dinge. Der Grabstein hier soll dafür stehen, das Ende aller Dinge. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, in unserer heutigen Gesellschaft tut man alles dafür, um mit dem Thema möglichst wenig konfrontiert zu werden. Das ist mir brutal aufgefallen. In Afrika ist das Thema viel präsenter und man geht in meinen Augen viel vernünftiger um mit dem. Und wir tun das so, als würde es das nicht gehen. Schieben es hinten raus, verdrängen es und nur durch Schicksalsschläge werden wir daran erinnert, zwischendrin, da gibt es halt trotzdem. Interessant ist, dass das Verhalten ein bisschen unterschiedlich ist, ob du jung bist oder älter bist. Ältere Leute, da hört man dann doch ab und zu die Diskussion, ja, ich weiß ja nicht, wie lange noch. Was soll ich noch mit meinem Leben bis zum Schluss? Wie wird es sein, der Schluss? Ich persönlich glaube, ein Grund, warum wir nicht so viel darüber reden, hat mit Angst zu tun. Angst, weil das ein Thema ist, das wir nicht im Griff haben. Wir wissen nicht die Zeit, wenn es passiert, und wir wissen auch nicht, wie es passiert. Und Jesus hat einmal gesagt, als er gefragt worden ist, wann ist es denn, wann kommst du wieder, sagt er, da weiss nur mein Vater, die Stunde. Und die Stunde kann heute sein, die kann morgen sein, die kann in 10 Jahren sein. Keiner von uns weiss die, aber sie kommt, das sagt die Bibel klar. Und jeder Mensch muss sterben. Zitat Adam und Eva, liegt das auf der Schöpfung, die Situation. Jeder muss sterben. Bin ich bereit, dem Ende aller Dinge zu begegnen? Was macht das mit mir? Ich finde, wir Christen müssen doch gar keine Angst haben. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, ist ja der Grabstein nicht der Abschluss, sondern der Startpunkt für etwas noch viel Besseres. Es kommt dann etwas, was noch viel genialer ist. Und ich weiß, wir können uns das vielleicht nicht vorstellen, weil es uns im Moment der einen oder anderen vielleicht sehr gut geht. Aber es kommt noch etwas, was viel genialer ist. Da gibt es keine Schmerzen mehr. Da gibt es keine Leiden mehr. Da gibt es keine Tränen mehr. Da wird ein Jubel sein. Und da erst noch ewiglich, heisst es. Also das Ende aller Dinge, der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das Beste kommt zum Schluss. Ich würde es so übersetzen. Das Ende ist der Startschuss zu etwas viel Besserem. Als ich den Text das erste Mal gelesen habe, habe ich mich dann so gefragt, ja, wie ist denn der Zusammenhang? Wie muss man den verstehen? Wieso fängt der Petrus so eine düstere Ecke an mit dem Tod? Weil nachher redet er über Liebe, Gastfreundschaft, über Gaben. Und ich habe mich gefragt, wie ist der Zusammenhang? Und ich glaube, der Schlüssel dazu liegt im Wort Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen, weil ich weiß, dass es das Ende aller Dinge gibt und dass das nahe ist. Und aus dem heraus kommen Konsequenzen. Ich bin ebenfalls davon überzeugt, mindestens wenn ich die Bibel lese, dass der Petrus, der Paulus und die Jünger alle davon ausgegangen sind, sie werden nicht sterben, bis Jesus wiederkommt. Und das war ihre Motivation, ihr Antrieb. Sie sind sicher gewesen, wir werden das erleben. Darum auch das Ende aller Dinge ist nahe. Das war vor 2000 Jahren. Wir sind heute 2000 Jahre näher dem Ende aller Dinge. Also bei uns sollte es noch mehr brennen heute. Das Ende aller Dinge ist nahe. 2000 Jahre näher. Was macht das mit dir? Mir geht es nicht darum, um dir heute Morgen Angst zu machen. Aber ich möchte dir sagen, wenn das Thema, das Ende aller Dinge, bei dir eine Unruhe auslöst, dann möchte ich dich ermutigen, geh ins Gespräch. Such Jesus. Jesus ist der, der dir Frieden geben kann in dieser Frage. Der dein Herz zur Ruhe bringen kann im Thema vom Ende aller Dinge. Und ich möchte dich ermutigen, nimm das Friedensangebot von Jesus an. Red mit jemandem darüber. Such das Gespräch. Geh nicht heim, wenn du in dieser Frage unruhig bist. Red mit jemandem. Weil das muss nicht sein. Jesus will dir echten, tiefen Frieden schenken, sodass du voller Freude auf das zugehen und nicht voller Angst. Dann greift der Petrus in seiner Art noch ein nächstes Thema auf. Und der Petrus ist etwas, was in der Logik arbeitet. Oder? Er ist nicht der Theoretiker, sondern mehr der Praktiker. Und darum gefällt mir der Typ so wahnsinnig gut. Das ist sehr praktisch, konkret. Und er sagt, die erste Konsequenz daraus raus für deinen Lebensstil ist, so sei nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Das ist der erste Punkt. Sei besonnen und nüchtern zum Gebet. Gang ins Gebet. Zur Erklärung vielleicht, nüchtern hat nichts mit dem Verständnis von heute zu tun, ausnüchtern, nüchtern, Alkohol, Drogen, nicht der Zusammenhang. Nüchtern meint in der Bibel, in dem Text, besonnen. Überlegt. Dass ich weiss, was ich tue, konsequent. Und dann kannst du natürlich jetzt die Frage stellen, kann man auch nicht nüchtern beten in dem Fall, wenn der Petrus da sagt. Und ich glaube, vielleicht einen Vers noch, genau. Und ich glaube, dass es da nicht in erster Linie darum geht, in der Art und Weise, wie du betest, über die Zeiten, wo du betest, sondern ich glaube, der Petrus spricht viel mehr deine Momente an, wo du nicht betest. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen herausfordern. Überleg dir mal kurz, wie dein Bettverhalten ist. Mir geht es nicht darum, irgendjemanden an den Pranger zu stellen. Ich will niemanden irgendwie verurteilen. Aber überleg dir einfach kurz, wie sieht dein Gebetsverhalten aus? Wann bettest du? Es geht mir auch nicht um ein wie viel Betten. Das ist nie die Frage. Wann bettest du? Und in welchen Situationen kannst du betten? Und jetzt kommen wir mal langsam dieser Sache vom nüchter auf die Spur. Wenn du Streit hast mit jemandem, kannst du dann beten mit dieser Person? Ich werde euch ein Beispiel aufzählen von unserer Ehe. Wenn wir miteinander gekifft haben, das passiert auch bei uns, jawohl. Und wir haben heftige Töne gehabt und wir sind noch nicht ins Reine gekommen miteinander, dann ist das verflixt schwierig zu beten miteinander. Das geht nicht. Das geht nicht. Das steht wie etwas zwischen ihnen. Und bevor wir es nicht geregelt haben, können wir nicht beten miteinander. Und jetzt kommen wir zum Thema mit Gott. Das ist auch so eine Beziehung. Und wenn du etwas machst, was nicht in Ordnung ist, wenn du mit Leuten im Streit lebst, wenn du bewusst so lebst, wie es Jesus nicht gefällt, dann steht da ein Schuldhaufen, ein Misthaufen, um es jetzt so zu sagen, zwischen dir und Gott. Und der hindert dich immer irgendwie daran, ins Gebet zu gehen. Das ist genau gleich wie in einer Beziehung zwischen Menschen. Das tut uns dann stören da. Und darum ist es wichtig, dass wir dann nicht den Schluss daraus ziehen, dann bete ich halt nicht, sondern dass ich den Misthaufen gehe aufräumen, damit ich eben wieder ins Gebet kann. Je grösser der Misthaufen, desto schwieriger wird es sein, ins Gebet zu gehen. Und damit will ich jetzt nicht sagen, den Bett halt nicht mehr, weil Misthäufen werden wir immer haben in unserem Leben vermutlich. Aber gehen wir versuchen, die zu bereinigen. Und ich glaube, das nüchterne Gebet, meinte Petrus da damit, bist eigentlich einfach immer bereit, zum können beten. Also heg einen Lebensstil, ein Verhalten in deinem Leben, dass du kannst immer, jederzeit beten, reden mit Gott. Also das heisst, schau, dass der Kanal immer frei ist zwischen dir und Gott. Das ist die Meinung mit bis nüchtern. Mir hat zum Beispiel geholfen, dass ich mir Methoden zurechtlege, wie ich besser auch beten kann. Ich habe zum Beispiel festgestellt, mir hilft es, mit anderen zusammen zu beten. Ich weiss, es gibt Leute, die beten am liebsten draußen bei einem Spaziergang. Es spielt nicht drauf, kommt nicht darauf an, wie. Such deine Art, wie du am besten kannst mit Gott reden. Das Zweite, alleine. Ich will noch Werbung machen für die Missions- und Gebetsstunde hier in der Gemeinde. Da ist auch Gebetszeit, reden mit Gott. Auch eine Variante, die helfen kann. Oder gang ins Gespräch mit einem Freund. Hier ihm sagen, schau, das ist ein Anliegen, das ich damit Mühe habe. Und der kann inzwischen dir wieder mal nachfragen, wie du es hast. Und so miteinander unterwegs sein. Lassen wir uns nicht ablenken von den Misthäufen. Versuchen wir vielmehr, sie aufzuräumen und ins Gebet zu gehen. Und dann macht der Petrus weiter. Er sagt, vor allen Dingen habt untereinander beharrliche Liebe, denn Liebe deckt der Sünde Menge zu. Das ist wieder ein heftiges Thema, das der Petrus aufgreift. Es greift das Thema der Liebe. Und jetzt könnte man vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du den Text liest, wenn man den so liest, könnte man jetzt meinen, vielleicht Liebe deckt der Menge Sünde zu. Heißt jetzt das, unser landläufiges Sprichwort ist wahr, wenn man sagt, Liebe macht blind. Ist das in dem Fall wahr? Sieht man die Sünde dann nicht mehr. Und ich will das gerade aufräumen mit dem Thema und gerade sagen, nein, das stimmt nicht. Das Sprichwort hat nicht recht. Weil dann würde es heissen, Gott würde die Augen verschliessen vor der Sünde. Und da muss ich euch leider klar sagen, das steht im Widerspruch mit der Bibel. Gott nimmt Sünde ernst und er kann sie nicht ausstehen. Also kann das nicht die Meinung sein von dem Text. Zwei Optionen sind möglich, zwei Interpretationen. Ich meinte so gerne, wir können beide nebeneinander stehen lassen. Man muss nicht einmal sagen, die eine oder die andere. Die eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass eine Person, die geprägt ist von dieser Liebe, die angetrieben ist von dieser Liebe, immer wieder kann vergehen. Nie wird aufhören, anderen zu vergehen, die sich schuldig gemacht haben. Also, dass sie immer wieder parat ist, zu sagen, ja, ist gut, Gott hat mir vergeben, kann ich dir auch vergeben. Das ist der Motor dort drinnen, die Gottesliebe in dir. Der erste Akt von Jesus dir gegenüber. Die zweite Interpretation ist die andere. Die Liebe, wenn du angetrieben bist von der, wirst du alles unternehmen, dass du in dieser Liebe den anderen kannst gewinnen. Also, dass der kannst gewinnen, dass er wieder auf den guten Weg zurückkommt. Also, dass sie gewinnbringend ist, suchend ist, retourholend und nicht trennend. Das ist dann auch die Liebe. Und dann tut man es nicht verstecken. Und das ist der nächste Punkt, der da drinnen ist, den ich euch mit auf den Weg gebe. Zudecken heisst nicht verstecken. Das ist nicht das Gleiche. Beispiel. Eine Mutter, könnt auch einen Vater nehmen, wo das Kind gern hat, wird zwangsläufig müssen, über kurz oder lang, zwischen ihnen dem Kind wieder mal ein bisschen die Levite lesen. Wird es vielleicht müssen strafen für das, was es gemacht hat. Also nicht zudecken, nicht verstecken. Aber die Mutter wird aus Liebe sich hüten, die Fehler von seinem Kind allen anderen zu erzählen im Quartier. Gegen aussen zudecken, aber die Sünde nicht oder den Fehler nicht verstecken. Versteht ihr den Unterschied? Und in der Gemeinde funktioniert das genau gleich eigentlich. Wenn wir miteinander in dieser Liebe unterwegs sind, dann hat es Platz für Trost, für Ermutigung, für Freude, für Zuspruch, einander da sein. Es hat aber auch Platz für Zurechtweisung, für mahnende Stimmen. Aber wir hüten uns, Fehler nach außen zu tragen. Das meint zudecken, aber nicht verstecken. Gott nimmt Sünde und Fehler ernst. Und es wäre völlig falsch zu sagen, ach, das spielt nicht so eine Rolle. Das ist eine wichtige Geschichte. Und Gott meint es ernst mit der Sünde. Darum können wir sie nicht einfach unter den Teppich wischen. Gott nicht. Wir müssen mit ihm ins Reine kommen. Dann noch ein nächster Punkt. Seid gastfrei untereinander, ohne Murren. Und da finde ich, ist eine spezielle Herausforderung. Erstens geht es darum, finde ich, ist es schwierig vom Verständnis her. Die meisten unter uns haben vermutlich gern Gäste am Tisch, oder? Wäre ich da noch fertig zu zeichnen? Die meisten unter uns haben vermutlich gern Gäste am Tisch. Also wieso schreibt jetzt der Petrus, dass das ein Murren ist, Gastfreundschaft, also dass man Murren können bei Gastfreundschaft, oder? Wie kommt man überhaupt in die Situation? Es ist wichtig, dass wir gut verstehen, wie die Situation war von der damaligen Kirche. Das hilft, um das zu verstehen. Er hat schon ein paar Mal gesagt in dieser Predigtserie, die Situation war so, dass die Christen immer mehr unter Druck gekommen sind. Man hat sie verklagt, man hat sie angeprangert, verleumdet, sogar tot, umgebracht. Und dann sagt der Petrus, ist egal, bist gastfreundlich. Das heisst, Freund und Feind sind vielleicht nicht mehr ganz so zu unterscheiden gewesen. Und jetzt hast du vielleicht einen Verräter am Tisch gehabt. Und der Petrus sagt, bist gastfreundlich, ohne Murren. Auch wenn es dann vielleicht hinten rein könnte heissen, es hat Konsequenzen. Und unter dem Licht kommt doch dadurch schon wieder ganz eine andere Bedeutung über ohne Murren. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es nochmal eine andere Bedeutung hat. Und da hat mir Kultur aus Kamerun ein bisschen die Augen aufgemacht dafür. Die Kultur ist sehr ähnlich der vom Neuen Testament. Und das war sehr hilfreich gewesen, für mich, um einige Sachen zu verstehen. Und in dem Punkt, Gastfreundschaft ist nämlich in Kamerun nicht eine Frage, ob ich will oder nicht, sondern die Kultur leitet die auf. Man ist so, man muss so. Man kann sich gar nicht anders verhalten. Und jetzt ist es aber auch so, da haben wir immer wieder erlebt, dass die Gastfreundschaft unter Umständen einen hohen Preis hat. Nämlich, wir haben es gesehen, wenn Nachbarn zum Beispiel einen Todesfall hatten, dann ist die ganze Verwandtschaft von überall gekommen. Das macht man bei Todesfall, da kommen die Leute von, ich weiß nicht wo. Da weiß ich vielleicht gar nicht, dass du so viele Verwandte hast, wie du auf das Mal kommen. Und das Verrückte ist, die musst du alle verköstigen. Und die gehen nicht heute wieder heim, wenn sie heute gekommen sind. Die bleiben vielleicht morgen, übermorgen, vielleicht eine Woche, wenn sie weiter hergekommen sind. Und du musst sie verpflegen. Du musst denen Kosten und Logis bieten. Und das Beste war, als ich den so gerne gehört habe von jemandem, der gesagt hat, ja, und unter Umständen kannst du so gerne ein Reisebillett heim auch noch zahlen. So, seid gastfreundlich ohne Murren. Ich wusste, wie es diesen Leuten geht. Die haben nichts. Und jetzt kommt ein Todesfall und jetzt kommt die ganze Verwandtschaft zu blättern. Und jetzt, da geht das Existenzielle. Da kann sein, also ich habe es auch von verschiedenen gehört, die gehen sich verschulden deswegen. Gastfreundlich ohne Murren. Und ich glaube, das geht auch für uns heute. Und bei uns ist vielleicht nicht der Faktor, dass wir einen Feind am Tisch haben oder einen Verräter am Tisch haben. Ich glaube, bei uns, wenn ich gemerkt habe, in unserer Gesellschaft, wo der Problempunkt ist, ist Zeit. Dass wir Zeit zur Verfügung stellen, um andere einzuladen. Das ist, glaube ich, das, was uns fast am meisten wehtut heute. Dass man sagt, ja, ich nehme mir jetzt Zeit für den oder den. Ja, ich tue jetzt den einladen, ganz bewusst. Ja, ich hätte zwar noch anders zu tun, aber ich mache jetzt das. Und zwar ohne Murren, freiwillig. Und wer weiß, vielleicht gibt es an so einem Essen eine gute Gelegenheit, um über Jesus Christus zu reden, um von seiner Liebe zu erzählen. Und wer weiß denn schon, was aus dem heraus darf entstehen. Gastfreundschaft ohne Murren. Nochmal ein Hinweis ab Vers 10. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Mir gefallen die Vers enorm gut. Aus einem einfachen Grund, da geht es um etwas, wo niemand ausgeschlossen ist. Ein Geschenk, das du von Gott mit auf den Weg bekommst. Eine Gabe von ihm. Und der Petrus lässt keinen Zweifel daran. Jeder hat so ein Geschenk von Gott bekommen. ein ganz persönliches. Sie ist für dich allein reserviert. Für dich allein. Du nimmst es niemandem weg, niemand nimmt es dir weg. Es ist persönlich an dich adressiert. Und kein von uns da innen hat das gleiche Päckchen bekommen. Es ist nicht, wenn du in die Migros an eine Aktion gehst und alle kommen am Schluss gleich Päckchen an der Kasse rüber. Nein. Persönliches Geschenk für dich. Und da redet Gott von diesen Gaben, die du mit auf den Weg bekommen hast. Und jetzt mit Geschenken kann ich so Sachen machen, oder? Ich kann das Geschenk in die Ecke stellen, mich freuen, schön, dass ich eins bekommen habe, und auf die Seite legen. Das machen wir vermutlich bei den richtigen Geschenken nicht, oder? Das habe ich noch selten erlebt, jemand, der das Geschenk auf die Seite gelegt hat. Bei den Kindern sowieso nicht, dort wird sowieso alles zu Hudeln, Fetzen, gerissen und geschaut. Spannend ist, dass wir Christen da ganz ein komisches Verhältnis haben. Wie oft stelle ich fest, dass wir höchstens vielleicht reingüchseln und wieder die Schachtel zumachen, aber es nicht wirklich aufmachen und mit dem leben. Wie schade ist doch das? Mit dem möchte ich sagen, wenn du das Geschenk, die Gabe von Gott bekommen hast, heisst aufmachen und brauchen, heisst, ich nehme die Gabe an, die Gott mir geschenkt hat, und setze sie ihm zur Ehre ein. Bedeutet, dass ich sie gefunden habe, die Gabe, dass ich herausgefunden habe, was Gott mir geschenkt hat, aber dass ich sie dann auch schlussendlich zum Einsatz bringen nachher. Und ich möchte dich herausfordern, weißt du, was dir Gott geschenkt hat? Das ist übrigens der Grund, wieso wir im Februar das Dienstseminar gemacht haben, um einfach ein bisschen über das zu reden. Was für ein Geschenk haben wir bekommen und wie setzen wir es ein in der Gemeinde? Weil alles, was du bekommen hast für Gott, ist nicht für deine Selbstverherrlichung gerechnet, sondern um ihm zu Ehre zu bringen, um für ihn zum Einsatz zu bringen. Weißt du, wo dein Geschenk ist, deine Gabe? Hast du sie schon entdeckt? Zum Einsatz gebracht schon? Wenn du nicht so sicher bist in dieser Frage, auch da hilft es, mit anderen darüber zu reden. Nimm einen guten Freund. Er soll dich ein bisschen spiegeln, reflektieren, miteinander darüber reden. Dann kommst du schon auf die Spur, was richtig ist. Und dann bringst du es zum Einsatz. Und dann kommt, ich finde, fast der krönende Abschluss über alles hin. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus, ihm sei Ehre, Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und eigentlich habe ich es bereits ein bisschen angetönt. Ich will es da nochmal machen. Ich habe die Zeichnung schon erst gerade letzte Mal gebraucht. Da geht es um eine Medaille, um eine Ehre. Und der Petrus ist ganz klar, er sagt, hey, liebe Freunde, es geht nicht, dass du gekrönt wirst. Es geht nicht um deine Ehre. Es geht um Gott alleine. Gott soll in all dem geehrt werden. Und zwar in dem, dass ich einen Lebensstil führe, wo ich im Bett bin, am Lieben bin, gastfreundlich bin. So ein Verhalten, mit dem ehre ich Gott und nicht mich selber. Ich werde versuchen, am Schluss noch mal ganz kurz zusammenzufassen, was wir da gehört haben. Der erste Punkt war, das Ende aller Dinge ist nahe. Bist du dir bewusst, dass das für dich auch gilt? Und was macht das mit dir? Löst es Angst aus? Ich hoffe nicht. Und wenn ja, such das Gespräch. Gang zu Jesus. Der zweite Punkt, im Gebet nüchtern sein. Wie sieht mein Gebetsleben aus? Sind wir mit Jesus im Kontakt, mit ihm im Gespräch? Einander gern haben. Wie sieht unsere Liebe aus? Füreinander. Miteinander. Zudecken, verstecken, ihr wisst, was der Unterschied ist. Hat es Platz für Fehler auch bei uns? Oder nicht? Ich glaube, dort, wo so eine Liebe regiert, hat es eben auch Platz. Wo die Liebe lebt, dort hat es Platz. Nächstenliebe. Für mich ist Gastfreundschaft ein Ausdruck von der Nächstenliebe. Wie sieht das aus? Ohne Murren, ohne Knurren. Bin ich bereit zu sagen, ja, jetzt opfere ich halt den Abend für meinen Nachbarn. Jetzt opfere ich halt das Mittagessen, die Zeit mit dem oder der. Wie sieht das aus mit unserer Nächstenliebe, mit der Gastfreundschaft? Und dann haben wir noch das Thema der Gaben. Einsatz deiner Gaben. Hast du deine Gaben schon entdeckt und zum Einsatz gebracht? Einsatz ist das Stichwort da drin. Das Päckchen nicht zulassen, sondern auspacken und brauchen. Ich habe festgestellt, dass es mir nämlich auch nicht Freude macht, wenn ich jemandem ein Päckchen schenke und der stellt es nachher einfach so auf die Seite. Da fühle ich mich gekränkt nachher. Ich habe doch umso mehr Freude, wenn der es auspackt und Freude hat und es braucht. Und ich glaube übrigens, Gott geht es auch so. Ich glaube, er ist traurig, wenn man sein Päckchen zulässt. Und dann ganz zum Schluss. Es geht nicht um meine Ehre. Um Gott soll es gehen, nicht um mich. Und ich glaube, wir haben am Anfang gesagt, das Thema ist das richtige Reiseverhalten. Und ich glaube, ein Punkt, weil der Petrus beschreibt in dem ganzen Brief, das Verhalten, wie wir sicher können, an das Ziel kommen, die Ewigkeit bei Gott. Und in dem Ganzen ist es wichtig, dass wir ein Reiseverhalten haben, das uns auch dorthin bringt. Wenn einer auf Safari geht, wird er nicht irgendwie sich benehmen und Sachen, der wird sich gut vorbereiten, weil es geht vielleicht um Leben und Tod. Wie tun ich mich verhalten in der wichtigsten von allen Reisen, nämlich meine Lebensreise, hin in die Ewigkeit? Und ich glaube, ein Punkt, ein wichtiger Faktor auf dieser Reise, das richtige Reiseverhalten, ist dienen. Einander dienen, aber Gott zu dienen. Und die Gaben, die wir dürfen, so zum Einsatz bringen. Ich will mit einem Zitat von Martin Luther abschließen, wo ich finde, der hat es so gut zum Ausdruck gebracht, wie der Zusammenhang zwischen Dienen und Gaben sind. Er hat Folgendes gesagt: Niemand hat alle Gaben, Ämter und Tugenden. So muss an einem jeglichen Christen etwas sein, was da mangelt. Darum hat es Gott so geordnet, dass einer dem anderen diene. Kein hat alles, wir brauchen alle einander. Ich würde gerne noch beten. Danke, Herr Jesus, aber für dieses Wort, den Text auch wieder heute Morgen, wo wir miteinander anschauen dürfen. Und danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und dass wir uns dürfen freuen dürfen, dass es mit dem Tod nicht fertig ist, sondern dass es eine herrliche Ewigkeit gibt, die hinten reinkommt. Und Herr Jesus, ich will dich darum bitten, dass wir alle wirklich uns dürfen freuen, dass das Ende aller Dinge uns nicht Angst macht, sondern dass wir dürfen die Sache geregelt haben mit dir, dass wir uns auch wirklich dürfen freuen auf den Moment. Wenn es heisst, Ewigkeit mit dir, Freude, ein Fest, wir können uns gar nicht ausmalen, wie die Herrlichkeit wird sein, aber es wird genial sein. Und Herr Jesus, im Moment sind wir aber da auf unserer Lebensreise. Und das weißt du ganz genau. Und du weißt, wie es ist, wenn man da auf dieser Welt lebt, weil du selber auch gewesen bist. Und Herr Jesus, ich will dich darum bitten, dass du uns hilfst, in einem richtigen Reiseverhalten unterwegs zu sein. Dass wir nicht ein Verhalten haben, das uns am Ziel vorbeibringt, sondern das uns aufs Ziel hinführt. Und hilf, dass wir gerade in dem Punkt vom Dienen uns einfach dürfen orientieren an dir, Herr Jesus. Am Vorbild, das du gegeben hast. Du hast uns gezeigt, was es heisst, dienen. Du hast dich klein gemacht, bist klein geworden und hast sogar Bereitschaft gehabt, deinen Jünger die Füße zu waschen. Du hast dich so weit runtergelassen. Hilf, dass wir von dir lernen können, einander zu dienen, einander höher zu achten, bereit sein, auch mal ein bisschen hinten zu stehen. Danke, dass wir einander dürfen haben. Danke, dass du jedem von uns eine Gabe mitgegeben hast. Und ich will dich darum bitten, dass du uns hilfst, die Gabe zu entdecken, aber auch zum Einsatz zu bringen für deine Herrlichkeit, Herr Jesus. Du hast es uns nicht gegeben, um einfach ins Kämmerchen abschliessen, sondern um sie für dich zur Entfaltung zu bringen. Danke, dass du uns hilfst da drin. Komm damit in diese Woche, hilf du einem jeden da, wo er dran ist, wo er es braucht. Dir sei Lob und Preis, Herr Jesus Christus. Amen.